Guten Morgen zusammen. Wenn ich bei Ihnen in Bern bin, ist es für mich immer ein Zeichen, wie schnell ein Jahr umgeht. Auch wenn wir noch nicht Silvester haben, aber das ist etwa immer dieselbe Zeit im Jahr, dass ich hier nach Bern kommen darf, im August. Und wir wollen heute Morgen miteinander einen Bibeltext betrachten, der uns Gottes Herrschaft und Größe vor Augen stellt. Und wir schlagen miteinander auf Psalm 97. Psalm 97. Und ich lese Psalmen am liebsten immer nach der Übersetzung von Martin Luther, weil das der schönste Sprachrhythmus und der schönste Sprachklang ist, den wir mit den deutschen Übersetzungen haben. Psalm 97 unter dem Thema Der Herr regiert. Und dort lesen wir: Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkeln sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an alle Götter. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Jerusalems sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über alle Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter, die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preist seinen heiligen Namen. Soweit dieser Psalm. Wir haben in der Einleitung schon von den Sommerferien gehört. Und ich beginne jetzt auch mit den Sommerferien, gehe allerdings 13 bis 14 Jahre zurück in diesem Zusammenhang. Sommer 2012. 2013, wir konnten als Familie den Kindern, die damals noch zusammen waren, die Ferien auf der Ostseeinsel Fehmarn verbringen. Und von dort aus war es auch möglich, einen Tagesausflug nach Dänemark über die Vogelfluglinie nach Kopenhagen zu machen. Nur wenn man nach Dänemark kommt, das ist was ganz Besonderes, nicht nur weil dort auch ein weißes Kreuz auf rotem Hintergrund ist, etwas anders gestaltet wie bei uns, sondern weil Dänemark noch ein tatsächliches Königreich in Europa ist. Und wenn man dann nach Dänemark kommt, ob das 2012 war oder 2013, da ging dann unser erster Weg zu den Königsschlössern. 2012 Schloss Rosenborg in Kopenhagen und 2013 der Hauptsitz der damaligen König Margarete II. Amalienborg. Wenn man dann zu einem Schloss kommt, dann erinnern die königliche Wache und Leibgarde als erstes daran, hier regiert noch tatsächlich eine Königin. Hier sind wir noch tatsächlich in einem Königreich und nicht wie in der Schweiz oder Österreich oder in Deutschland, wo man dann in ein Schloss kommt und weiß, das ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Und dann nach den Königsschlössern waren wir anschließend in Kopenhagen unterwegs. Und da gab es vieles andere zu sehen. Da hat es die berühmten Wasserstraßen, die durch einen Teil von Kopenhagen führen. Der Hafen, in der Fußgängerzone Straßendarsteller, wie wir das vielleicht auch in Zürich oder in Genf oder in anderen Großstädten finden. Und bei genauem Hinsehen war manches in diesem Königreich genauso wie irgendwo anders. Warum erwähne ich das jetzt? Wenn man dann so in Kopenhagen unterwegs ist, dann vergisst man ganz schnell, dass man in einem tatsächlich existierenden Königreich ist, weil vieles genauso ist wie in anderen Städten eben auch. Und man vergisst, dass hier ein königliches Staatsoberhaupt residiert. Jetzt haben wir Psalm 97 gelesen. Und in Vers 1 heißt es in der Luther-Übersetzung: Der Herr ist König, im Hebräischen Malak. Und es bedeutet nicht nur König, sondern ein König, der regiert, der Herrschaft ausübt. Eben, der Herr ist König. Elberfelder übersetzt, das ist sachlich genauso richtig, der Herr regiert. Und in der Schlachter 2000 steht nun, der Herr regiert als König. Das sind die beiden Bedeutungen zusammengefasst. Psalm 99, zwei Psalmen später, beginnt genau mit denselben Worten. Und in dieser kurzen Aussage, der Herr ist König, der Herr regiert als König, da treffen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Und obwohl wir das als Nachfolger Jesu wissen, geht das uns ganz ähnlich wie uns als Familie damals in Kopenhagen. Wir waren unterwegs und bei allem anderen, was man gesehen hat, hat man zwischendurch vergessen. Man ist in einem tatsächlich existierenden Königreich. Und es gibt so vieles in dieser Welt, in unserem Leben, das uns in Beschlag nimmt und das uns die Wirklichkeit der Herrschaft Gottes vergessen lässt oder den Blick dafür vernebelt. Das können Dinge sein, die uns so begeistern, dass wir das darüber vergessen, dass der Herr König ist. Das kann aber auch die ungewisse Weltlage sein, wo wir denken, wie entwickelt sich das Ganze, wie wird es weitergehen. Das können auch persönliche Nöte sein und schwere Lebensführungen, dass man vergisst, dass der Herr regiert und König ist. Und deshalb haben wir diesen Blick aus Psalm 97 auf Gottes Herrschaft immer wieder neu nötig. Das Ewige, der Erste, was uns Psalm 97 zeigt, ist Gottes ewige Königsherrschaft. Das ist das Erste, was wir miteinander betrachten. Ich habe gesagt, in diesem ersten Vers, in diesem Psalm, da treffen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Aber nicht nur das, es geht um Gottes ewige Königsherrschaft. Und das sehen wir auch in einem anderen Buch im Alten Testament, im Buch Daniel, als der Herr ihm die Abfolge der Weltreiche bis hin zum Messianischen Reich geoffenbart hat, diesen Traum, den Nebukadnezar hatte. Da betet Daniel in Kapitel 2, ab Vers 20, oder dort steht: Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand, den Verständigen, er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Denkt ihr noch einmal an das Schloss Amalienburg in Kopenhagen. Die Königin repräsentierte und residierte dort für das dänische Königreich. Und es spielte keine Rolle, ob das uns bewusst war oder ob wir überhaupt nicht dran gedacht haben. Und so regiert der Herr zu jeder Zeit als der ewige König, wenn es für uns vordergründig auch manchmal ganz anders auszusehen scheint. Er steht über allen Wirren und er steht auch über allen Widerständen, auf dieser Erde, in unserem persönlichen Leben und auch über allen schweren Lebensführungen, die damit verbunden sein können. Nun kann ich von dem Theologen Karl Barth seine Theologie in manchen Stücken nicht teilen. Und auch seine persönliche Lebensführung wirft grundsätzliche Fragen auf. Was er aber in der Nacht vor seinem Tod am Telefon einem Freund gesagt hat, das bringt diese Wahrheit von Psalm 97, Vers 1 auf den Nenner. Da hat er gesagt, ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber von ganz oben vom Himmel her. Das ist diese Wahrheit, die wir hier haben. Wir müssen uns das immer wieder neu vor Augen halten. In keiner Phase der Weltgeschichte ist Gottes ewiges Königtum gefährdet. Selbst nicht dort, wo die Finsternis und die von Gott losgelöste Menschheit sich austobt. Auch in den dunkelsten und schwierigsten Phasen der Geschichte Israels sind dem Herrn die Fäden nie entglitten. Das macht Paulus am Ende deutlich, Römer 9 bis 11, dieser große Abschnitt Israel und die Gemeinde, wie Gott durch alles mit Israel zum Ziel kommt. Und dann schreibt er in Vers 33 bis 36 Anbetung Gottes über die Geschichte Israels, wie er zum Ziel kommt und dass alle Ehre ihm sein wird. Ich zitiere, O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Da ist das Bild dahinter von Fußspuren, die man nicht zu ihrem Ursprung verfolgen kann. Im Winter, wenn es wieder Schnee hat, man sieht Fußspuren und geht entlang und will wissen, woher kommen die Personen und plötzlich sind sie verweht. Das ist hier mit gemeint. Also wir können Gottes Gerichte und Wege nicht letztendlich ergründen. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist dieser Schluss von Römer 11. Gott ist König und regiert. Das zeigt uns zunächst Gottes ewige Königsherrschaft, die über allem weitersteht. Über allem steht, Entschuldigung. Wenn wir jetzt aber weiterlesen, dann finden wir noch eine andere Stoßrichtung der Herrschaft Gottes, um die es in diesem Psalm geht. Die Erde und die Inseln sollen verlumpen. Und da geht es jetzt um die ganze Weltbevölkerung angesichts der Herrschaft Gottes. Nun, wenn wir in die Gegenwart sehen, dann sehen wir etwas anderes. Da sehen wir eine große Gleichgültigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Da ist nichts von Jubeln und Frohlocken der Völker. Müssen wir nur um uns herumschauen. Weltweit sieht es nicht anders aus. Wir sehen Feindschaft, die dem lebendigen Gott weltweit entgegenschlägt. Diesem Zusammenhang auch andere Religionen, andere Gottesverehrungen, Götzenverehrungen, von denen dann in Vers 7 die Rede ist. Da kann man sagen, ja von diesem zweiten Teil von Vers 1, dass die Völker sich jubeln und freuen, dass Gott regiert, da sind wir doch so weit entfernt. Kann man argumentieren, ja das ist ungehorsam. Manche sagen, ja, wir müssen die Welt christianisieren, transformieren, bis es endlich soweit ist und sich alle über die Herrschaft Gottes freuen. Nun, es stimmt, dass es viel Ungehorsam und Rebellion gegen den ewigen König gibt. Und die Situation hier in unserem Vers ganz anders ist, wie die Gegenwart heute. Denken wir nur an den Anfang von Psalm 2, wo uns dieses Aufbegehren der Könige, der Mächtigen, der Völker gegen den Herrn und seinen Gesalbten beschrieben wird. Und diese Rebellion führt die Menschheit am Ende in das kommende Gericht Gottes. Und schon lesen wir auch in den folgenden Versen, ich komme da noch drauf zurück, in Psalm 97. Der zweite Teil von Vers 1 hat deshalb ein zukünftiger Aspekt. Er spricht von der Zeit, wenn der Herr seine sichtbare Herrschaft auf dieser Erde aufgerichtet hat, Wiederkunft Jesu, Errettung Israels. Und wenn er mit allem zu seinem Ziel gekommen ist, wenn sein messianisches tausendjähriges Reich stattfindet. Und Luther hat in einer Anmerkung zu Psalm 97 genau das auf den Punkt gebracht, obwohl er ja das messianische Reich nicht gesehen hat, die Zukunft für Israel. Aber das hat er richtig erkannt, er sagt, der 97. Psalm ist eine Weissagung vom Reich Christi wie der vorangehende Psalm. Jetzt haben wir also Gottes ewiges Königtum, das über allem steht. Aber auf dieser Erde wurde und wird Gott die Königsherrschaft streitig gemacht. Durch Satan, durch die Menschheit seit dem Sündenfall, seit wir gefallen sind, Rebellion gegen den ewigen König. Und deshalb zeigt uns dieser Psalm eine Linie, wie diese ewige Königsherrschaft Gottes, die über allem steht, auf dieser Erde wieder aufgerichtet wird und wie Gott zu seinem Ziel kommt. Und das ist das Zweite, Gottes Gerechtigkeit und Gericht. Wir lesen in Vers 2 bis 7 den göttlichen Weg, der zu dieser Freude, zu diesem Frohlocken der Völker führt, von dem wir in Vers 1 und in Vers 8 und Vers 12 lesen. Und es ist die Gerechtigkeit Gottes, die eng mit seinem kommenden Gericht verbunden ist. Und dass die Gerechtigkeit Gottes untrennbar mit seinem Gerichtshandeln verbunden ist, ist die Folge davon, dass wir in einer gefallenen Schöpfung und Menschheit leben, einer gottfernen Menschheit, in der Satan und die Sünde ihr Unwesen treiben. Gottes Gerechtigkeit und Gericht geht vom Großen im Weltgeschehen und dem, was heute schon offenbar ist, bis ins persönliche Leben von jedem einzelnen Menschen. Und vor ein paar Wochen, da war in den Nachrichten überall von den Epstein-Akten zu lesen, die da durchgesehen, aufgedeckt wurden. Interessanterweise ist da wieder ganz schön still drum geworden, weil die wahrscheinlich ein Ausmaß haben, das wir uns gar nicht erträumen lassen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir in die allgemeine Empörungskultur einstimmen, die immer auf die anderen gerichtet ist und die aber nicht die eigene Sündhaftigkeit im Licht Gottes sieht und darum weiß. Und man muss auch differenzieren und darf nicht jeden Namen, der dort irgendwo erwähnt wird, sofort im Zusammenhang mit diesen ganzen furchtbaren Machenschaften und Verflechtungen bringen. Was aber durch diese Epstein-Akten so stückweise ans Licht gekommen ist, bestätigt ganz einfach, was in der Bibel steht. In Jesaja 60, Vers 2, was steht dort? Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völkerschaften. Und die Verflechtungen in diesen Akten, die ja nur bruchstückhaft bekannt sind, gehen durch alle Bereiche. Von Politikern, nicht nur US-Politiker, weltweit verschiedene Politiker, von Wissenschaftlern, von Wirtschaftsgrößen, bis hin zum kulturellen Leben, bis hin zum Teil auch in die Sportebene. Und da gab es verschiedene berühmte Personen, die waren bisher als Philanthrope bekannt, Menschenfreunde, damit hat man sich gerühmt, was sie alles machen und so weiter. Und durch diese Epstein-Akten stehen sie plötzlich in einem völlig anderen Licht. Nicht nur wegen den ganzen sexualethischen Exzessen, die dort drin enthalten sind. Es deuten sich Zusammenhänge an, wie man aus allem, ob das die WHO war, ob das ein Pandemiegeschehen war oder sonst etwas, ob das medizinische Entwicklungen waren, wie es nur darum ging, für bestimmte Personen aus allem den größtmöglichsten finanziellen Gewinn zu schlagen. Auch aus weltweit anerkannten internationalen gemeinnützigen Organisationen. Und dann finden sich dort Gedankengänge von manchen, wie man am besten die Armen in dieser Welt loswerden kann. Das ist durch und durch erschütternd, was man dort liest. Und hinter diesen Akten, da beginnen die Abgründe aus Offenbarung 18 aufzuleuchten, das große endzeitliche Babylon. Was ist das Kennzeichen? Es geht nur um Handel und Gewinn. Möglichst viel Gewinn. Und interessant finden wir in Offenbarung 17 auch die Kombination von Zauberei und Hurerei, die dort aufgeführt wird, und eben diese Geldgier. Und dann heißt es in Offenbarung 18, Vers 13 in diesem Zusammenhang, dass sie Handel trieben mit Leibern von Menschen und mit Seelen von Menschen. Und das ist viel umfassender, wie wir das immer zu denken meinen. Es ist unser Anliegen und Gebet, dass immer noch Menschen gerettet werden. Auch dann, wenn sie völlig im Morast der Sünde stecken. In solchen Unterlagen genannt werden oder sonst etwas. Vergessen wir nie, Christus hat uns, selbst wenn wir ihm gehören, aus dem Morast unserer ganzen Verlorenheit herausgerettet. Auch wenn unser Name nicht in den Epstein-Files erwähnt wird. Zugleich soll uns das ganze Elend und die Sünde auf dieser Erde und die Abgründe, wo da so ein Türspalt geöffnet wird, dazu bringen, zu was? Uns ereifern? Ich habe gesagt, das ist nicht das Ziel. Damit wir um die Wiederkunft Jesu beten, dass nach all den Jahrtausenden der Finsternis und des Bösen, dass der Herr wiederkommt, dass er das Böse richtet und dass er sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet. Dass das Wirklichkeit wird, was in unserem Psalm in Vers 6 steht. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Da geht es um den Wohnort, den Thron Gottes mit den himmlischen Mächten und den vollendeten Heiligen. Damit haben wir einen direkten Bezug von Psalm 97 zur Offenbarung 19, Vers 1 bis 8. Dort finden wir im Himmel ein vierfaches Halleluja. Übrigens das einzige Mal, dass Halleluja im Neuen Testament vorkommt. Das ist dann in Offenbarung 19, vierfaches Halleluja. Und zwar über Gottes Gerichte, weil sie absolut gerecht sind. Und weil das Böse und dieses endzeitliche Babylon gerichtet werden. Und zugleich leitet dieses vierfache Halleluja die Hochzeit des Lammes und die sichtbare Wiederkunft Jesu ab Vers 11 ein. Und in Offenbarung 19, Vers 6 wird uns nach dem vierfachen Halleluja der Grund für dieses Lob genannt. Sind wir wieder bei unserem Psalm, da steht, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetrieben. Es geht um die sichtbare Wiederkunft Jesu, das damit verbundene Gericht und die Aufrichtung seines Reiches. Jetzt gehen wir wieder zurück in Psalm 97. In Vers 6, da lesen wir dann, und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Und da haben wir wieder einen Bezug. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, und wenn siehe in der Bibel steht, heißt es immer, Achtung, aufgepasst. Also Offenbarung 1, 7. Achtung, aufgepasst. Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Die Menschheit wird bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu diese Herrlichkeit einmal zu ihrem Gericht sehen und muss ihre Knie vor dem Herrn aller Herren beugen. Die Gemeinde, die mit ihm kommt, und der Rest Israels, der dann errettet wird, für sie gilt dagegen das Wort aus Malachi 3, Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, mit Heilung in ihren Flügeln. Nun wird in unserem Psalmenvers 2 bis 5 die Erhabenheit des unwiderstehliche Macht des Herrn als König gezeigt. In Vers 2 ist von Wolkendunkel oder Gewölk und Dunkel im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes die Rede. Das finden wir auch bei der Gotteserscheinung am Sinai. In 2. König 19, Vers 16. Gott in seiner Herrlichkeit können wir nicht sehen und ertragen. Und das ist der Grund, warum in der Bibel immer wieder seine Herrlichkeit in Wolken gehüllt ist. Und genauso ist uns oft sein Handeln verborgen, wie in Wolken gehüllt. Vom Weltgeschehen bis ins persönliche Leben. Und auch wenn wir es nicht verstehen, es ist trotzdem immer göttlich vollkommen. Und zugleich wird in diesem Gewölk und der Dunkelheit auch sein Gerichtshandeln deutlich. Bevor der Pharao mit seiner Streitmacht im Gericht Gottes im Roten Meer unterging, lesen wir in 2. Mose 14, Vers 20 bezüglich der Wolkensäule. Und sie kamen zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. Und so näherte jenes sich diesen die ganze Nacht nicht. Also bei den Ägyptern Dunkelheit, sie konnten sich Israel nicht nähern. Auf der Seite Israels am Roten Meer war es Licht. Der Prophet Zephania spricht im Zusammenhang mit dem kommenden Tag des Herrn, der großen Trübsalzeit für die Menschheit und Israel in Kapitel 1, 15 von einem Tag der Finsternis, des Wolkendunkels und der Dunkelheit. Die ganze Menschheit wird geängstigt sein. Dem König der Zeitalter sind auch die Naturkräfte untertan und führen seine Befehle aus. Auch dann, wenn er zum Gericht kommen wird. Jetzt haben wir im Psalm 97, Vers 3 von Feuer die Rede, das vor ihm hergeht und seine Feinde ringsum verzehrt. In der Bibel finden wir an vielen Stellen Feuer im Zusammenhang mit Gottes Gerichtshandeln. Und das ist Ausdruck seiner Heiligkeit und seines Eifers. Und das ist nicht nur bildlich gemeint. Beispielsweise in Hesekiel 39 ist vom Feuer die Rede, welches der Herr sendet, um dann, wenn sich das erfüllt, Gog aus Magog zu vernichten. In Zacharia 12 lesen wir von den Fürsten Judas am Tag der Errettung Israels, die zu einem Feuerbecken, zu einer Feuerfackel für ihre Feinde werden. Und diesem Feuer des Gerichts im Psalm 97 hat niemand mehr etwas entgegenzusetzen. Da gibt es kein Entrinnen und kein Schutz. Denken wir an die Waldbrände jetzt in Südeuropa, jetzt auch ein größerer Waldbrand in Deutschland. Ortschaften müssen evakuiert werden. Aber wenn Gott kommt, um die Menschheit zu richten, Feuer vor ihm hergeht, gibt es vor diesem göttlichen Gericht keinerlei Schutz und Entrinnen mehr. Vers 4 spricht von den Blitzen, welche den Erdkreis erleuchten und vor denen die Menschheit erschrickt. In Matthäus 24, Vers 27 lesen wir, dass wie der Blitz von Osten nach Westen aufgeht und leuchtet, es bei der Wiederkunft Jesu sein wird. Da geht es um eine ganz reale Herrlichkeit, die jeder Mensch dann sehen wird, unabhängig davon, ob er im Freien ist, ob er im Keller ist, ob er in einem Bergwerk ist oder sogar in einem Atombunker. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, wird damit eine ganz reale Herrlichkeit kommen, die jeder Mensch sehen wird. Egal, wo er sich befindet, und das wird die Menschheit in tiefe Furcht versetzen. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon erlebt, wie Blitze die Nacht durchzuckt haben. Vielleicht ist es heute Nacht wieder soweit. Es gibt ja gewaltige Gewitter, die wir alles erleben. Also die meisten von uns haben das schon erlebt, wie Blitze die Nacht durchzuckt haben. Und ob man dann draußen am Fenster stand Oder ich denke früher an unsere Zeltlager im Schwarzwald mit 80 Jungen im Schwarzwaldtal. Da gab es als auch schwere Gewitter. Und dann hat man nach den Jungen geschaut, ist alles gut, sind die Zelte dicht und so weiter. Und wenn dann für ein so ein Blitz kam, da war für einen Augenblick alles taghell. Da sah man den ganzen Lagerplatz. Da sah man andere Mitarbeiter, die einem Zelt irgendwas gemacht haben, die sonst in der Dunkelheit nicht zu sehen waren. Da sah man Gegenstände rumliegen. Alles war für einen Augenblick taghell gewesen. Nun, was bedeutet das? Wenn der Herr als Richter kommt, gibt es nichts Verborgenes mehr. Gibt es keine geschwärzten Stellen, wie das beispielsweise in den Epstein-Files der Fall ist. Keine verborgenen Handlungen, keine verborgenen Motive. Und Paulus sagt uns darüber in Römer 2, Vers 16, an dem Tag, und jetzt kommt's, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Und welch ein Vorrecht, wenn wir um die Vergebung und Gnade Gottes über unserem Leben wissen. Und alles, was heute schon in Gottes Licht gebracht wird, ist Licht und nichts Verborgenes mehr, das einmal aufgedeckt wird. Dann lesen wir, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, dem Herrscher der ganzen Erde, in Vers 5. Das ist sowohl wörtlich als auch bildlich zu verstehen. Nun, in Südtirol sind ja die bekannten Dolomiten, und in diesem Gebirge haben sich im Ersten Weltkrieg furchtbare Kämpfe abgespielt. Da hat man sich eingegraben, da hat man Stellungen gebaut, sogar in Gletscher, da sind dann Soldaten gestorben an Erkältung und sonst noch was, die irgendwo im Gletscher gewohnt haben und. Und man hat schwerste Geschütze auf beiden Seiten in Stellung gebracht, um den Gegner in den Felsen irgendwie zu beschießen. Sogar Schiffsgeschütze wurden dazu in die Dolomiten gebracht. Man hat geschossen, um Lawinen auszulösen, die dann die anderen verschanzten Soldaten begraben sollten. Man hat Stollen in Berge getrieben, um irgendwelche feindliche Stellungen wegzusprengen und. Furchtbarer Krieg mit Tausenden von Toten, der dort stattgefunden hat. Aber die Dolomiten stehen bis heute. Das hat ihnen im Prinzip nicht viel ausgemacht. Vielleicht ein paar Felsnasen, die weggesprengt sind, ein paar Kratzer, die die Berge bekommen haben und Dellen. Aber die stehen bis heute da, trotz der ganzen Anstrengung. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es tatsächlich topografische Veränderungen. Und die Offenbarung spricht davon, wie dann Inseln im Meer versinken werden. In Zacharia 14 lesen wir und an anderen Stellen, wie Berge sich verändern, wie gewaltige Umwälzungen stattfinden werden. Und da wird sich genau das erfüllen, was im Psalm 97 steht, dass die Berge wie Wachs vor dem ewigen König zerschmelzen. Zugleich, und jetzt kommt das Bildliche, stehen Berge aber auch für scheinbar unüberwindbare Widerstände und stolze Menschen. Die werden in der Bibel auch mit Berge verglichen. Als die Rückkehrer aus Babylon mit Zerubabel damals den zweiten Tempel zu bauen begannen, Befehl des Kyros, einige Jahre unterbrochen, und dann war alles so mühsam, da waren so viele Widerstände. Und da gibt der Herr in Zacharia 4, Vers 7 dem Zerubabel eine Verheißung. Und da sagt der Herr, wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden, und er wird den Schlussstein herausbringen unter lauter Zuruf, Gnade, Gnade ihm. Übrigens auch eine messianische Stelle. Aber der Herr selbst hat damals Zerubabel gesagt, ich werde die Berge von Widerstände vor dir wegtun. Sie müssen vor dir weggehen. Du wirst den zweiten Tempel bauen. Und genau das hat sich erfüllt, trotz aller Widerstände, die damals da gewesen sind. Es gibt keine Nöte, es gibt keine Schwierigkeiten, auch im persönlichen Leben, die zu groß wären für den ewigen König, der regiert. Und schließlich lesen wir in Vers 7, wie die, die den Bildern dienen, ihren Götzen beschämt werden. Babylon war ja die große Weltmacht. Nebukadnezar eroberte Jerusalem, er zerstörte den Tempel. Und dann nahm er die Tempelgeräte mit und stellte sie auf in seinem Götzentempel, der dem Gott Marduk gewidmet war, als Siegestrophäe. Und damit macht er ganz deutlich, die babylonischen Götter sind stärker wie der Gott Israels. Wo es die Tempelgeräte im Tempel des Gott Marduks als Siegestrophäen stehen. Über 6 Jahrzehnte standen die Geräte dort, ohne dass irgendetwas passiert wäre. Dann kam diese denkwürdige Nacht in Daniel 5 mit Belsazar und der Schrift an der Wand. Ich nenne das im Humor gar nicht mehr die schnellste Ausnüchterungskur aller Zeiten, als der betrunkene König zu Tod erschrocken ist da an der Wand, das Venetegel geschrieben. Und dann lesen wir in Jesaja 46 von dem, was dann passiert ist mit diesen so übermächtig scheidenden Göttern Babylons. Sie wurden regelrecht vorgeführt. Als man sie in Sicherheit bringen wollte, sind die Lasttiere unter ihnen zusammengebrochen. Steht alles in Jesaja 46, hat der Herr des Frauen gesagt. Dieses Gericht, das über Babylon kommt. Und dumm und beschämt standen die Götzenverehrer von Babylon am Ende da. Und es wird am Ende passieren, wenn Jesus wiederkommt. Mit allen anderen Religionen, mit allen anderen Göttern und Glaubensrichtungen, die es gibt. Die Menschen müssen beschämt feststellen, dass es nur einen wahren Gott gibt. Jetzt lesen wir in den Propheten, dass Gott sich den Völkern im Gericht über dieselben und in seinem Rettungshandeln an Israel in der Zukunft zu erkennen gibt. Dadurch gibt sich Gott der ganzen Menschheit zu erkennen. Beispielsweise Ezekiel 36 an verschiedenen Stellen oder Ezekiel 38 und 39. Und damit haben wir zugleich das Bindeglied in unserem Psalm zwischen Vers 7 und Vers 8. Und wir kommen zu dem dritten Punkt, Gottes Rettung und Bewahrung. Zion hört es, wie der Herr Gericht an den Nationen übt. Und die Töchter Jerusalems freuen sich wegen seiner Gerichte. Und damit fällt jetzt der Blick auf die endgültige Errettung des Überrestes Israels, wenn der Herr kommt, um die Völker zu richten und Israel zu erretten. Wie wird Israel sich dann einmal freuen? Ganz ehrlich, wenn wir heute in den Nahen Osten schauen, scheint das uns unvorstellbar, was in diesem Psalm steht. Aber vergessen wir nie, Prophetie ist immer ganz reale, noch kommende Geschichte. Nicht irgendeine Luftblase, ganz reale, noch kommende Geschichte. Und diese Freude hat nichts mit Schadenfreude zu tun, dass sie sich freuen. Es ist vielmehr die Freude über den, der in Gerechtigkeit auf dem Thron Davids herrschen und richten wird. Die Freude über den Triumph der göttlichen Gerechtigkeit und das Gericht über die Sünde. Und die Freude darüber, dass er seine Verheißungen erfüllt, dass er zum Ziel kommt. Und diese Freude bricht sich dann in Vers 9 Bahn, dass der Höchste über die ganze Erde der Herr ist und dass er erhaben ist über alle Götter. Wir haben gesehen, dass das ein messianisch-prophetischer Psalm ist. Und jetzt haben wir als Kinder Gottes heute schon Grund zur Freude. Denkt noch einmal an unseren Besuch in Kopenhagen. Wenn man in der Stadt die Königsschlösser nicht vor Augen hatte mit der königlichen Wache, dann erschien einem vieles andere gar nicht so königlich. Und man hat vergessen, ich bin ja in einem tatsächlich existierenden Königreich. Heute noch leben wir in einer Welt, die von der Sünde und Finsternis gekennzeichnet ist, in einer Menschheit, die gegen den lebendigen Gott rebelliert und sich auflehnt. Das ist die Realität heute. Aber wir wissen, Jesus kommt wieder. Er ist heute schon der Herr aller Herren und König aller Könige. Er kommt wieder, um in Gerechtigkeit die Völker zu richten und vom Thron Davids aus zu regieren. Jeder Widerstand muss dann vor ihm weichen. Und das ist alles schon Grund zur Freude heute, dass wir das wissen. Das wird einmal ganz bestimmt so sein. Wir sollen uns auch darüber freuen, dass wir durch sein Blut und Werk vor dem kommenden Zorn errettet sind. Dass wir aber lieber Vater sagen dürfen, den direkten Zugang zum Thron der Gnade heute durch das Gebet haben. Bitte, nimm das mit in die nächste Woche. Jedes Mal, wenn wir beten, treten wir vor den Ort, wo alle Fäden der Weltgeschichte, der Geschichte Israels, der Gemeinde Jesu und des persönlichen Lebens zusammenlaufen, wo alles offenbar ist vor dem lebendigen Gott. Grund zur Freude. Wir freuen uns darüber, dass er auch seine Gemeinde vollendet und dann einmal makellos vor sich hinstellen wird. Wir freuen uns jetzt schon darüber, dass er mit Israel zum Ziel kommt und seine letzten Verheißungen wahrmacht, so wie sie heißt, denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Und diese Freude über Gottes Rettungshandeln und Bewahrung schließt auch unser persönliches Leben mit an. Heute geht es in der Nachfolge durch manche Anfechtungen. Heute geht es durch den täglichen Kampf zwischen Geist und Fleisch, der erst einmal abgeschlossen ist, wenn wir die Ziellinie zur Ewigkeit überquert haben. Heute kann das noch viel mit Tränen verbunden sein, Nachfolge Jesu. Ich zitiere Charles Haddon Spurgeon mit einem Zitat, das sicher nicht so bekannt ist von ihm. Er hat einmal geschrieben, den Weg zum Himmel werden wir mühsam auf dem Zahnfleisch kriechen. Wir werden nicht mit vom Wind geblähten Segeln in den Himmel gleiten, wie Seevögel mit schönen weißen Schwingen, sondern unsere Fahrt geht oftmals mit zerfetzten Segeln, knarrendem Mast und Tag und Nacht arbeitenden Schiffspumpen voran. Wir werden die Stadt bei Torschluss und nicht eine einzige Stunde früher erreichen. Soweit Charles Haddon Spurgeon über die Realität der Nachfolge heute. Aber er wird uns bewahren und das gute Werk, das er in uns begonnen hat, um seines Namens willen vollenden. Und dann lesen wir in Vers 10, der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Denken wir dabei auch an die leidende und verfolgte Gemeinde Jesu. Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann wird nur noch Freude über seine Errettung und über seine Bewahrung sein. Und das hat Helga Winkler in ihrem Lied »Lass mir das Ziel vor Augen bleiben« so schön zum Ausdruck gebracht. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Wir werden ihn darüber anbeten und ihm die Ehre geben. Und damit noch das Letzte, Gottes Königsherrschaft und seine Heiligen. Nachdem der Psalmbeter den Herrn als den kommenden König groß gemacht hat, vor dem jeder Widerstand schwinden wird, der in Gerechtigkeit regiert, kommt jetzt in Vers 10 und 12 am Ende eine Schlussfolgerung für uns, für das Leben heute. Wenn wir um den Herrn als den ewigen und kommenden König wissen und zu ihm gehören, sollen wir das Böse und Arge hassen. Uns ist klar, dass Kinder und Angehörigen eines Königshauses auch entsprechend leben sollten. Oder dass entsprechende Erwartungen der Bevölkerung an Kinder und Angehörigen eines Königshauses verbunden ist. Denn wir wissen das alles aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Leider war das in einigen Königshäusern in Europa ganz anders. Ich brauche da jetzt gar keine Geschichten erzählen. Das haben Sie alle irgendwo mitbekommen. Skandale, die da waren, wo man dachte, wie ist denn sowas möglich? Und. Mir geht es jetzt nicht wieder darum, dass wir mit Finger auf die anderen zeigen, eben sogenannte Verfehlungen dann plakatieren. Es geht einfach darum, dass wir als Nachfolger Jesu ein Leben zur Ehre unseres Herrn führen, dass wir ihn verherrlichen, trotz aller Schwachheit und allem Versagen. Und das hat Paulus in 2. Korinther 5, Vers 15 gesagt, und für alle ist er gestorben. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Ganz einfach, ein Leben zur Ehre Gottes. Muss ich doch noch kurz erzählen, nicht weit von hier entfernt, Reutigen, Berner Oberland, da lebte der Evangelist Ernst Kepps, er ist längst beim Herrn. Als ich ihn vor vielen Jahren besucht habe, er lag im Bett, ihm ging es nicht gut, hat er mich gefragt in seiner originellen Art, er kriegt jeden Tag Prospekte, Möbelhäuser und so weiter, und es steht da Lebensqualität. Dann hat er gesagt, Johannes, was sagst du, was wahre Lebensqualität ist? Ich wusste nicht, wo raus wollte, war deshalb ruhig. Dann kam seine Antwort, 2. Korinther 5, Vers 15, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das hat gesessen. Das hat sich mir eingeprägt. Das ist wahre Lebensqualität. Ein Leben zur Ehre Gottes in den ganz alltäglichen Dingen, wo der Herr uns hingestellt hat. Wie jene Hausfrau, die über dem Abwaschbecken diesen Zettel hängen hatte. Hier wird Gottesdienst verrichtet. Versteht ihr? Ganz einfach ein Leben zur Ehre Gottes im täglichen Leben. Das ist unser Auftrag. Wir sollen das Böse, das Arge hassen und ihn verherrlichen. Die Gefahr ist so groß, dass das Denken dieser Zeit auf uns abfärbt und unser Fleisch, unser sündiges Wesen ist immer empfänglich dafür. Man kann es halt lockerer nehmen. So ein oberflächliches Verständnis der Gnade Gottes, die nicht den Sünder, sondern die Sünde rechtfertigen möchte. Das sind zwei verschiedene Dinge. Gottes Gnade rechtfertigt immer den Sünder, aber nie die Sünde. Die verurteilt sie. Und dafür ist unser Herr am Kreuz gestorben. Und das sagt Petrus bei diesen ganzen Entwicklungen, die uns umgeben, die uns so einseifen und mitnehmen wollen, in 2. Petrus 3, Vers 11 und 12. Da nun dies alles aufgelöst wird, ganze Erde, welche sollt ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes? Hier steht nicht nur erwartet, sondern beschleunigt. Das wäre ein Thema für sich in diesem Zusammenhang. Oder denken wir an das Kontrastprogramm. Wir sind ja in einer Empörungsgesellschaft, in einer Schimpf- und Motzki-Gesellschaft, in der wir leben. Und dann kommt das geistliche Alternativprogramm zur Ehre Gottes leben. Philipper 2, 14 bis 15, da schreibt der Paulus, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Das ist ein wahrer alternativer Lebensstil, ein Lebensprogramm, zu dem uns Psalm 97, Vers 10 aufruft, das Arge und Böse hassen und den Herrn zu lieben. Es ist interessant, in Vers 11 steht in der Luther 1984, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Man kann aber übersetzen, dem Gerechten wird Licht gesät. Wenn man mal nachdenkt, steht glaube ich auch in der Elberfelder, Licht gesät. Habt ihr schon mal einen Bauern gesehen mit dem Traktor, der Licht gesät hat? Keiner von uns hat das gesehen. Licht? Licht kann man doch nicht sehen. Licht ist da oder es ist nicht da. Was ist damit gemeint? Ich zitiere Benedikt Peters, der auch übersetzt, Licht ist gesät den Gerechten, und dann schreibt er, Dieses Licht bildet einen wunderbaren Kontrast zum Dunkel, das Gottes Thron umhüllt. Wie Gott diese gefallene Welt regiert, das ist uns ganz undurchschaubar und dunkel. Aber dennoch hat uns Gott Licht gegeben, das uns genügt, um zu sehen, wie wir sind, wie die Welt ist, wer der Sohn Gottes und damit welches der Weg aus dieser Welt in Gottes Welt des Heils und der Glückseligkeit ist. Dass das Licht gesät wird, ist eine außergewöhnliche Ausdrucksweise. Wie der Same klein und unbedeutend aussieht, so ist das Licht, das Gott den Erwählten ins Herz senkt. Für das irdische Leben ist es belanglos und bedeutet deshalb dem Gottlosen wenig. Was soll die Kunde von einem verworfenen, leidenden und sterbenden Gerechten? Dem Heiligen ist dieses Wort aber der Same zum ewigen Leben und zur ewigen Herrlichkeit. Und wie freundlich ist dieses Licht. Ja, auch der Heilige kennt die Schrecken des Herrn. Nun aber hat Gott ihn erworben, hat sein Sohn ihn zu Gott gebracht, hat ihm ein neues Herz, eine neue Natur gegeben. Wie süß ist ihm seither das Licht, das aus dem Samen des Wortes leuchtet. Dieses Licht lässt das Leben wachsen, das sich am Tag des Herrn voll und frei entfalten wird. Ich habe euch am Anfang erzählt, Dänemark, Ausflug, Königsschlösser, Königreich. Und als wir in der Stadt unterwegs waren, hatte man das wieder vergessen, wo vieles so aussah wie in jeder anderen Stadt auch. Psalm 97 beginnt damit, dass Gott König ist. Es geht um sein ewiges Königtum. Auch wenn wir das manchmal vergessen im Alltag. Auch wenn es in dieser Welt scheinbar ganz anders aussieht oder in unserem persönlichen Leben. Und dann spricht Psalm 7 davon, wie die Königsherrschaft Gottes in einer gefallenen Menschheit wieder aufgerichtet wird durch Gerechtigkeit und Gericht. Und zugleich haben wir dann gesehen, wie er seine Heiligen bewahrt, die Gemeinde heute, Israel bei seiner Wiederkunft. Und schließlich will sich seine Königsherrschaft schon heute im Leben seiner Kinder zeigen. Und das soll uns alle zu dem bringen, was in Vers 12 steht. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preist seinen heiligen Namen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, und wir wollen dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass durch dein Wort Licht in unser Leben gesät worden ist, das immer mehr wachsen möchte. Das uns erfüllen möchte, bis du uns einmal vollendet hast. Wir wollen dir danken, dass du regierst als der ewige König, ganz unabhängig davon, wie es in dieser Welt aussieht. Und dass du der Herr auch deiner Kinder bist, trotz schwerer, unverstehbarer Lebensführungen, trotz Tränen, die wir vergießen. Herr, gib uns diesen Blick immer wieder neu im Alltag und dann auch die Freude darüber und das Anliegen, dass unser Leben etwas sein darf zu deiner Ehre. Das würde ich heute schon in aller Finsternis, die uns gibt, durch unser Leben verherrlichen. Dass etwas sichtbar werden darf von dem, wer du bist. Amen.